Was bräuchten Mädchen deiner Meinung nach, damit sie sich mehr für solche Berufe auch im technischen Bereich interessieren oder sich das auch zutrauen?
Ich glaube, vor allem Vorbilder, möglichst frühzeitig und Erfahrung in dem Bereich.
Global Goals. Ausblicke in eine nachhaltige Zukunft mit Carmen Jeitler.
Einen wunderschönen guten Morgen. Heute zu Gast haben wir bei uns im Global Goals Podcast des Österreichischen Wirtschaftsbundes Diplom-Ingenieur Bianca Köck. Vielen, vielen Dank, liebe Bianca, dass du heute zu uns gekommen bist.
Gerne, danke für die Einladung.
Bianca, du bist Obfrau und Leiterin des Bildungs- und Forschungsvereins Umblick, bist aber auch auf der TU beschäftigt und hast dir zum Ziel gesetzt, engagiert im Zeichen der Umwelt Lösungen zu finden, Schulungen anzubieten für Schülerinnen und Schüler, sowie aber auch eine Beratungstätigkeit für Unternehmen rund um das Thema Umwelt, Abfall, Energie und Mobilität. Erzähl uns ganz kurz, wie hat deine Karriere in diesem Bereich begonnen? Was waren so die ersten Schritte da drinnen? Warum bist du überhaupt auf das Thema gekommen?
Eine spannende Frage. Ich habe die Fragen ja kurz vorab gelesen und habe ein bisschen nachgedacht. Und bei mir hat, glaube ich, alles sehr stark begonnen, schon mit den Kindermedien, die mich beeinflusst haben. Also ich hatte zum Beispiel von Thomas Brezina und dem Kinderfloh eine CD. Das war bis in mein Teenageralter, habe ich das beim Putzen gerne fürs Zimmer verwendet. So Finger weg von unserer Welt und Plastiksäcke hier und da. Und das hat mich auch schon von vornherein einfach sehr auf die Thematik sensibilisiert. Und in der Schulzeit bin ich ja nach dem Gymnasium, weil Sprachen nicht so meins sind, dann in die BAKIP gewechselt, also in die Kindergartenpädagogikschule, BAFEP heißt das heutzutage. Und da habe ich eben schon sehr stark den Schwerpunkt mit Bildungsgerechtigkeit und Gerechtigkeit an sich, was ja auch in den Nachhaltigkeitsthemen sehr viel mitschwingt. Wem gehören die Ressourcen, die öffentlichen Güter betrachtet? Und zum Beispiel habe ich jetzt reflektiert, habe ich viel zu Hundertwasser gemacht als früheres Vorbild, eine Projektwoche mit den Kindergartenkindern dazu, weil der auch einfach so interdisziplinär auf die Problematiken eingeht, von Kunst bis technischen Lösungen und Co. Und das hat mich schon immer sehr fasziniert. Und aufbauend darauf habe ich als eine Freundin in der Matura, also als ich in der Matura-Klasse war, eine Vorlesung in Humanökologie besucht bei der Uni Wien. Und da ging es auch viel darum um Umweltgeschichte. Und da habe ich gewusst, okay, dafür brenne ich. Ich liebe den Bildungsbereich, aber ich möchte mich im ökologischen Bereich mehr fortbilden. Und habe dann auf der BOKU Umwelt- und Bioressourcenmanagement studiert, mit Schwerpunkt Energie. Und nebenbei immer auf unterschiedlichsten Universitäten, weil ich so ein unbändiges Wissensdrang hatte. Also ich habe fast 180 ECTS an Freifächern nebenbei gemacht, auf unterschiedlichen Unis, einfach in alle Sachen, die mich interessiert, wo ich mehr hineinlernen wollte, hinzugenommen.
Gibt es irgendwie, wo du sagst, ein Vorbild, vielleicht in einer Familie oder einen Mentor, eine Mentorin auf deinem Weg, der dich besonders geprägt hat oder die dich besonders geprägt hat?
Also Mentorinnen, natürlich Lehrkräfte, wie zum Beispiel meine Biologielehrerin, die sehr streng war, aber die uns wirklich viel über Umweltproblematiken gelehrt hat. Aber auch Lehrkräfte, die einfach auch Mädels zugesichert haben, ihr könnt alles werden, was ihr wollt, ihr könnt euch auch aus den typischen Bereichen hinaus bewegen. Es war sicher ausschlaggebend, dass ich mich dann überhaupt getraut habe, nach der bildungstechnischen Karriere mit Kindergartenpädagogik auf die BOKU und dann später auf der TU Verfahrenstechnik zu inskribieren. Das waren sicher schlaggebende Sachen. Und auch so entlang meines Lebens hatte ich diverse Mentoren durch Mentoring-Programme, wie zum Beispiel die Heidrun Kopp, die mir sehr viel über nachhaltiges Finanzwesen oder so gelernt hat. Und ich finde das so bereichernd, Wegbegleiter zu haben, von dem man sich mit gegenseitigem Austausch auf unterschiedlichen Karrierestadien
immer wieder. Eigentlich gegenseitig dann auch bringen kann, ja. Hast du, wenn du jetzt so zurückgehst, also auf der Uni und die verschiedenen Institutionen, auf denen du warst, beziehungsweise die Thematiken rund um Nachhaltigkeit, Mobilität, gibt es da unterschiedliche Herangehensweisen in dem, wie du das erlebt hast?
Es gibt sicher große unterschiedliche Herangehensweisen. Allein wenn ich an meine Studien in England und USA denke, haben die das methodisch oft sehr gut aufbereitet. Das heißt, du warst in einem viel näheren Verhältnis mit den Professoren, konntest auf einer anderen Ebene diskutieren, in kleineren Klassenzimmern. Oder es war viel mehr Fokus auf Ethik oft, was bei uns jetzt oft gar keine Kapazitäten hat im Hörsaal, weil du einfach so viel aufs Fachliche gehen musst. Oder du hast viele Bücher lesen müssen und dann diskutieren in Kleingruppen und Reflexionen machen müssen. Das fehlt mir oft an den österreichischen Uni, dass da auch gar nicht die Möglichkeit ist. Auf der anderen Seite hast du natürlich in Österreich viel mehr den Wissenschaftsbezug und auf wissenschaftliche Korrektheit. Also ich kann mich erinnern, in der USA Masterklasse Umweltingenieurwesen hat jemand argumentiert, dass der Klimawandel nicht echt ist, weil Gott ihn zu uns schickt, um den jüngsten Tag auszurufen.
Okay.
Das würde in Österreich, glaube ich, nicht passieren, gerade in diesen Studiengängen nicht. Aber es war auch in Österreich spannend, wie unterschiedlich die Institutionen damit umgehen. Das heißt, auf der TU hast du einfach so ein immenses Fachwissen, aber oft fehlt noch die Wissenschaftskommunikation nach außen oder wie kann ich das dann wirklich umsetzen für die Bevölkerung und für die Unternehmen, dass das dann wirklich auch das Wissen, das dort vorherrscht, kommuniziert wird. Auf der BOKU hast du natürlich in sich schon einen sehr hohen Nachhaltigkeitsfokus, das siehst du auch bei den Studierenden inhaltlich und so. Und da ist einfach alles auch an das Thema ausgerichtet. Dafür an der WU, fand ich sehr spannend, haben sie spannende methodische Konzepte, die ich bisher noch nirgendwo anders gesehen habe, zum Beispiel schon sehr frühzeitig umgesetzt, zum Beispiel so Aufstellungen, um Nachhaltigkeit zu visualisieren und solche Sachen.
Ah, okay, spannend. Wenn du jetzt, also Verfahrenstechnik ist ja sicher jetzt eines dieser Fächer, wo nicht gerade die Frauenquote wahnsinnig hoch ist, obwohl die TU sich ja auch mit dem SDG Nummer 5 eingehend beschäftigt, auch im Bereich des Uninetz auch zuständig ist, was ich ganz toll finde. Wie erlebst du das? Was brauchen Frauen vielleicht oder Mädchen? Ja, du hast vorher auch eigentlich in den Berufsbereich gegangen, den man jetzt vermeintlich mehr Frauen zuschreiben würde, Kindergartenpädagogik etc. Was bräuchten Mädchen deiner Meinung nach, damit sie sich mehr für solche Berufe auch im technischen Bereich interessieren oder sich das auch zutrauen?
Ich glaube, vor allem Vorbilder möglichst frühzeitig und Erfahrung in dem Bereich. Also oft ist auch einfach so eine Hemmung, wenn ich das noch nie gemacht habe, chemische Experimente oder solche Sachen oder mir auch gar nichts vorstellen kann unter dem Begriff, was ist Verfahrenstechnik, dann bin ich natürlich tendenziell auch gar nicht bereit dazu, mich zu informieren über dieses Studium oder weiß von der Existenz dieses Studiums. Und auf der TU sehe ich auch vor allem, das hat man gesehen, beim Bachelor Chemie zum Beispiel beginnen 50-50 fast Mädels. Aber desto höher du kommst in der Karrierestufe der Wissenschaft, desto weniger Frauen sind es. Da braucht man einfach auch Vorbilder, dass dann zum Beispiel die Doktorandenquote gleich hoch bleibt. Und da haben sie jetzt zum Beispiel viel gemacht. Ich glaube, sie haben jetzt um die 6 Frauenprofessuren nachbesetzt in den letzten Jahren. Einfach, dass es auch hier eine Sensibilisierung gibt, weil auch das Thema Berufsleben inklusive Forscher ist eine schwierige Schnittmaterie. Weil sobald du in Karenz gehst, fehlen dir natürlich Publikationen.
Ja, natürlich. Hast du selber aus deiner Familie heraus irgendwie das Gefühl gehabt, da waren klare Rollenbilder da und das war für dich jetzt ein Schritt daraus oder bist du immer schon empowered worden, so zu machen, was du machen möchtest?
Es waren bei uns klare Rollenbilder da. Das heißt, meine Mama hat zwar als erste in ihrer Familie Matura gemacht, konnte dann aber aus finanziellen Gründen nicht studieren und hat gearbeitet, weil mein Papa studiert hat, Wirtschaft. Und das hat sich auch weitergezogen und ich sehe auch oft, dass sie, glaube ich, sehr unglücklich ist, dass sie da nicht mehr machen konnte aus ihrem Leben. Und das hat mich eigentlich auch motiviert zu sagen, okay, ich investiere jetzt in meine Bildung und zu schauen, wo ich hinkomme. Ich habe jetzt auch schon eine 3-jährige Tochter und das war eine sehr spannende Zeit dazwischen, sich zu schauen, okay, wie macht man das jetzt mit Kind und Karriere, all seine Ziele im Leben zu vereinbaren.
Ist ein ganz, ganz schwierige Herausforderung oft. Aber ich sehe es jetzt, meine 3 Kinder sind schon relativ groß und irgendwie geht das dann schon. Aber ich glaube, genau das ist es. Manchmal sind die Vorbilder ganz wichtig und manchmal genau das Gegenteil. Also bei mir war eigentlich das Gute, es gab nicht so viele, die in derselben Situation waren. Damit hat man aber auch nicht so viel schlechtes Gewissen, weil man sich denkt, das sollte ich noch und das sollte ich noch und das sollte ich vielleicht auch noch ein bisschen, sondern kann sich selber so richten. Ne? Und das macht ja auch dann Sinn irgendwo. Ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht viele geben, die auch auf der Uni in der Situation sind und auch Kinder haben und auch beruflich jetzt dann noch sagen, selbstständig nebenbei sind.
Das stimmt, das ist sicher. Ich habe mich ja für den Weg entschieden, dass wir zurück nach Wiener Neustadt gezogen sind. Mhm. Das heißt, wir sind 5 Erwachsene auf ein Kind.
Ah, okay. Das
ist was natürlich ein Luxusverhältnis ist für solche Sachen. Dafür bin ich aber halt auch sehr stark mit alten Rollenbildern von meiner Oma und meiner Mutter konfrontiert, wie man das nicht machen sollte.
Auf der anderen Seite denke ich mir, ist genau das das Wunderschöne, oder? Dass man sagt, jede Generation hat seine Aufgabe zu erledigen, bringt auch dann was ein, man muss sich natürlich dann ausdiskutieren. Aber insofern ist das für das Kind, ist das, glaube ich, großartig, alle Möglichkeiten zu sehen und sich dann selbst auszusuchen, was ist das, wie ich es leben möchte irgendwann.
Genau, das finde ich auch das Wichtige, dass sie einfach unterschiedliche Meinungen und Stile kennenlernt.
Wenn du jetzt anschaust, so diesen ganzen Bereich Nachhaltigkeit, Umwelt, auf welche Themen, also in deinem Beratungsunternehmen jetzt, hast du dich jetzt spezialisiert? Gibt es ein Problem, das dir jetzt gerade im Moment besonders am Herzen liegt?
Mhm, also im Moment ist bei uns vor allem das Thema Ernährung sehr stark. Das hat begonnen letztes Jahr oder schon vorletztes Jahr, als wir für die Stadt Wien Würstelstände zertifizieren wollten mit natürlich gut essen, wo es ja auch um Richtung Biozertifizierung geht, wo du halt auch sehr spannende Anknüpfpunkte hast, dann ein Standbetreiber, der natürlich ganz andere Prioritäten hat und oft auch ganz andere Zielgruppen, die dem vielleicht noch nicht so bewusst sind. Und das hat sich jetzt weitergeführt, indem wir jetzt auch Großunternehmen in Richtung Nachhaltigkeit in der Ernährungsbranche, Restaurants, aber auch Verarbeiter zertifizieren und denen helfen, da jetzt Energieeffizienzmaßnahmen, aber auch nachhaltige Lieferketten einzuführen.
Spannend. Du als Obfrau quasi dieses Vereins, was macht sie als Verein Umblick genau konkret? Gibt es da Programme oder was kann man sich vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, er würde gerne in dem Bereich etwas tun im Unternehmen? Was tut sie genau? Was bietet sie konkret an?
Okay, nur kurz zur Erklärung. Umblick ist eine Organisation, die besteht aus 3 Organisationen, weil ich dürfte mit einem Verein gar nicht Beratung machen.
Aha, okay.
Also wir haben ein Unternehmen mit Beratungsgewerbeschein und 2 Vereine in Niederösterreich und in Wien, die den Bildungs- und Forschungsschwerpunkt haben. Und je nachdem, für was sich die Leute interessieren, arbeiten sie in verschiedenen Sachen. Es schwimmt aber ineinander. Das heißt, viele Mitarbeiter machen halt bei beiden Sachen mit, weil für beides
Wie kann man sich das vorstellen von der Größe her? Wie viele Leute sind da jetzt dran, die da mitarbeiten?
Im Verein haben wir, glaube ich, 7 Angestellte, circa 10 Leute, die mitarbeiten mit Praktikanten und Leute, die es freiberuflich machen. Und im Unternehmen bin ich Geschäftsführer und wir haben 2 Angestellte und einer, der es auf Honorarnotenbasis macht, die Beratungen.
Okay, also doch schon eine gewisse Größe, muss man sagen. Und wie kann man sich das vorstellen, so einen Prozess, wenn man mit euch arbeiten will? Was ist das Konkrete, sag jetzt mal die konkrete Aufgabenstellung, die man braucht, damit man sagt, man holt euch jetzt dazu?
Es kommt jetzt total darauf an, von welchen Kunden wir ausgehen, ob wir jetzt vom Bildungsbereich oder vom Beratungsbereich ausgehen. Wenn du jetzt den Verein genannt hast, nehme ich an, vom Bildungsbereich.
Beide.
Also generell, unsere Mission ist es, Menschen zu unterstützen und zu ermutigen, nachhaltig die Zukunft zu leben für sich selber. Das heißt, wir haben einerseits einen sehr hohen Bildungsgerechtigkeitsschwerpunkt bei den Zielgruppen im Bildungsbereich, aber eben auch für unsere Umwelt. Das heißt, das muss immer etwas mit ökologischen Problemstellungen zu tun haben, wo wir sie unterstützen, diese zu lösen. Einerseits in Firmen oder auch bei Schulen, Altersheimen, Migrantinnen, diverse Zielgruppen, die eben an uns herangehen. Und zur Erklärung, zum Umblick, glaube ich, muss ich das erklären, damit man versteht, welche Zielsetzungen hat. Wir sind eine Dachorganisation, das heißt, bei uns arbeiten unterschiedlichste Leute aus interdisziplinären Bereichen von Maschinenbau, Physik, Pädagogik, Biologie, BOKU-Studien, daran, ihre Ideen umzusetzen und ihr Wissen weiterzugeben in den Sachen, die ihnen wichtig sind. Und wir unterstützen sie, zum Beispiel Förderungen zu bekommen, Aufträge zu bekommen, um das weiterzumachen. Das heißt, es ist halt eine große Bandbreite und das macht es auch so schwierig zu erzählen, was wir machen. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Kunde zu uns kommt, könnte das unterschiedliche Sachen sein. Einerseits fragen sie dann oft, können sie zum Beispiel Bildungsmaterialien herstellen für benachteiligte Familien, dass die mehr in MINT- und Green-Jobs-Bildung hinein investieren, schon bei den Kindern. Da haben wir zum Beispiel Experimentierboxen gemacht.
Okay.
Bei der COVID- Zeit bis jetzt machen wir jetzt Bildungsvideos für die Jüngeren, immer mit praktischen Tun, mit Experimenten, runtergebrochen, aktuelles wissenschaftliche Erkenntnisse, so dass das schon Kindergarten bis Volksschulkinder selber daheim etwas machen können mit einfachsten Materialien und sich damit beschäftigen können. Bei Workshops haben wir normalerweise auf der Homepage unterschiedliche Themen, wofür unsere Leute Experten sind. Das heißt, unsere Agrarwissenschaftlerin macht halt dann die Bodenworkshops und erzählt ihnen über Bodenchemie und macht Experimente mit ihnen.
Das heißt eigentlich ganz, also eine hochspezialisierte Unternehmensberatung, wo man ganz spezifisch dann auf die Problemlösung von unterschiedlichen Themen eingeht und eigentlich, sage jetzt einmal, eine nichts von der Stange sozusagen, sondern wirklich ein handgeschneidertes Produkt bekommt.
Genau, je nachdem, was die Problemstellung ist, wird das einzeln angeboten. Ja. Und auf der anderen Seite haben wir noch natürlich die Zertifizierungen.
Das, was du gerade vorher gesagt hast, betreffend der Kinder, da kommt dir sicher auch die Mitarbeit als Pädagogin in einer neuen Mittelschule in Wien auch zugute, die Erfahrungen, die du dort gesammelt hast. Was waren da deine Aufgabenbereiche oder gab es auch spezielle Projekte, die du einfach dann auf die Beine stellen konntest mit deinem Background?
Mhm. Also ich war 2 Jahre als unter Teach for Austria Pädagogin im 20. Bezirk.
Das sind so Brennpunktschulen, oder? Meistens.
Genau, ja. Mit sozioökonomisch benachteiligten Kindern,
so
sagen wir.
Jetzt. Okay, sorry. Okay.
Gut. Und ich hatte wirklich Glück. Meine Direktorin hat mir 6 Fächer gegeben, was sehr challenging war am Anfang zum Einarbeiten. Also ich hatte Mathe, Physik, Chemie, technisch Werken, Zeichnen, Turnen. Aber dafür nur 3 Klassen aus 3 verschiedenen Schulstufen. Mhm. Das heißt, ich konnte sehr intensiv mit den Kindern arbeiten und eben auch über meine Fächer drüber interdisziplinäre Projekte passend zum Lehrplan anbieten. Ich durfte aber auch zum Beispiel die Schule Ökolog zertifizieren, damit wir auch diese Umweltthematik mehr als Organisation leben und erste Umweltprojekte einführen. Wir waren zum Beispiel für den Klimaschutzpreis Junior nominiert mit einem Naturkosmetikunternehmen. Da sieht man schon meine Affinität zur Entrepreneurship. Mhm. Das war mit Junior Enterprise, wo die Schüler eben ein eigenes Unternehmen faktisch gründen. Voll.
Okay, großartig.
Genau, also es war eine tolle Zeit, wo ich viel erproben konnte, auch im Bereich Leadership.
Ja. Aber ja, auch ich glaube, also Teach for ist sowieso ganz, also ich glaube, großer Fan davon, ne? Finde ich ganz großartig. Die Frage jetzt, deiner Meinung nach, ich habe sehr viel im Bereich natürlich Kreislaufwirtschaft, auch aufgrund meiner Ausschüsse im Nationalrat, diese Schnittstellen zwischen Wirtschaft, Umwelt zu tun. Die Frage, die sich mir oft stellt, wenn du jetzt sagst, so sozioökonomisch benachteiligte Kinder, man sieht ja dann trotzdem gerade auch hier, also Wien ist natürlich Schwerpunkt auch, das Thema Abfallreduktion, Mülltrennung, all diese Themen, gerade auch im Bereich Migrationshintergrund, ist es viel, viel schwieriger, wissen wir anhand von Studien. Wie kann man denn da deiner Meinung nach einfach schon die Kinder und die Jugendlichen sensibilisieren dafür? Was sind die besten Instrumente? Weil die tragen das ja dann auch zu den Eltern nach Hause oft. Ja?
Vollkommen. Also meine Erfahrungen damit sind vor allem, es einmal ein Thema zu machen, wenn die Möglichkeit besteht, weil in Wien ist es ja oft noch im Moment leider so, dass kein gescheites Trennsystem in den Schulen vorherrscht. Wir hatten an meiner Schule nur Restmüll und Papiermüll.
Auch nicht in den privaten Wohnbauten auch nicht.
Nein.
Ja.
Aber hier normalerweise, wenn du mit den Kindern das spielerisch machst, ihnen zum Beispiel die eigenen Recycling-Logos gestalten lässt, sie zum Beispiel spielerisch Abfallbeauftragte sein lässt, wenn zum Beispiel bei den Putzfrauen ist es oft das Problem, dass sie gar nicht genug Möglichkeiten haben, die verschiedenen Säcke an ihren Wagen zu befestigen, dass es dann Abfallverantwortliche gibt als Rolle in der Klasse, die Sachen runtertragen und richtig entsorgen. Also einfach den Thema Raum lassen in der Klasse. Und wo wir immer gut mit Projekten fahren, ist zum Beispiel, wir machen auch immer Elternbriefe und übersetzen sie in die häufigsten Sprachen in der Klasse, weil das zeigt einfach auch schon von den Feedback-Loops, dass es einfach mehr von den Eltern auch wirklich gelesen wird, verständlicherweise. Und auch Elternabende, also wirklich die Schule als Instrument nutzen, das Umfeld mitzunehmen.
Und auch wirklich einzufordern, das ist, glaube ich, oft auch das. Ne? Also, dass man wirklich auch die Partizipation einfach nicht nur also offen einlädt, damit auch in der jeweiligen Sprache. Du hast jetzt gesagt, Lebensmittelbranche, Ernährung und so ist dir ganz, ganz wichtig. Du warst ja auch bei der Rewe-Gruppe im Bereich CSR tätig, also wieder eine ganz andere Seite eigentlich, muss man sagen, die du dort gesehen hast. Was waren da deine Aufgaben oder dein Learning aus den Aufgaben und welche Zukunftstrend siehst du jetzt in dieser gesamten Branche?
Mhm. Ich meine, ich muss dazu sagen, es war ein Sommerpraktikum im Studium, war aber mein erster Kontakt wirklich mit einer großen CSR-Abteilung, von dem ich heute noch sehr viel Erfahrungen nutze für die Beratungen. Die Rewe Group war da halt wirklich offen und hat mir sehr viele Aufgaben gegeben, von Recherchen über Hummertötungsverfahren und ob sie Hummerprodukte von gewissen Tötungsverfahren einstellen, sondern wo man dann halt auch wirklich sieht, okay, welche Macht hat so ein Unternehmen. Von Zertifizierungen, ProPlanet haben sie ja leider in Österreich aufgehört, aber das war eine Zertifizierung für konventionelle Produkte, die über das Maß hinaus ökologische und soziale Maßnahmen machen. Und da hatten sie zum Beispiel eine Hotspot-Analyse über Masthandel und wie man deren Leben erträglicher macht und ökologisch sinnvoller. Was mich bis heute, finde ich das ganz toll, solche Initiativen. Oder auch damals zu der Zeit war ja auch die Umstellung von gentechnisch modifizierten Soja für Masthändel und für Eier, welchen Einfluss man dann doch hat, in so einem großen Unternehmen einfach das für ganz Österreich zu ändern.
Ja.
Also das war schon bemerkenswert.
Hat dann. Also ich habe heuer zum Beispiel in Israel bei einer Innovationsreise etwas erfahren, also dass es die Möglichkeit gibt, damit diese Hühner, also Hähne sterben, dass man quasi dieses Hähneschreddern, ja, was dann passiert, nicht machen muss. Und unglaublich, was es im Innovationsbereich gibt, dass praktisch vor der Befruchtung überhaupt dieses Ei beschallt wird, dass nur weibliche Hühner überhaupt quasi entstehen. Ja. Ich habe mir vorgedacht, das kann nicht sein, aber das gibt es. Und ich denke mal, gerade in solchen Bereichen ist es unglaublich, was man eigentlich verhindern kann an Leid, an CO2-Fußabdruck auf der Welt, ja, was hier eigentlich möglich ist. Mhm. Also Innovation nach vor sozusagen. Jetzt sind wir natürlich in einer sehr, sehr angespannten Situation. Krieg, der Energiemarkt, der Sektor. Wie bewertest du jetzt in deiner, du hast ja sehr, sehr viele Bereiche, in die du hineinschaust, die Situation, Preise für Gas und Strom schießen durch die Decke, jetzt hat es sich ein bisschen eingependelt. Auf welche alternativen Energiequellen sollte man in Zukunft setzen, um auch von dieser Gasabhängigkeit rauszukommen? Und hast du jetzt persönlich, weil du ja auch immer wieder dann, sag ich mal, im pädagogischen Bereich tätig bist, so klassische Tipps für die Zuhörerinnen und Zuhörer zum nachhaltigen Energiesparen?
Naja, ich sehe vor allem in der Energiekrise heute sieht man halt das Problem, dass wir nicht frühzeitig diversifiziert haben. Im Moment, die Gaspreise sind, soweit ich das mitbekomme, ja hauptsächlich, dass unsere Leitungen immer Nord-Süd, Ost-West verlaufen und jetzt haben wir halt mehr Flüssig-Erdgas und das muss in die andere Richtung gepumpt werden und ich glaube, die Entspannung ist vor allem, dass jetzt die Gaslager voll sind und die Leute nicht mehr die EU-Vorgaben für Gaslager Reserven erfüllen müssen, jetzt gerade nicht so viel Zukäufe sind. Langfristig ist es natürlich diese Diversifizierung einerseits von den Energiequellen, aber auch von den Lieferanten das große Maß, was es zu tun gibt und wo man sich auch wirklich gut überlegen kann, okay, wie können wir das machen? Und da finde ich es halt spannend und wichtig, wie schnell wir in Österreich in die Umsetzung kommen. Zum Beispiel die Umweltverträglichkeitsprüfung ist ja, glaube ich, 2023 wird die jetzt dann wieder reformiert von der EU. Mhm. Wie schnell setzen wir sie in Österreich um? Weil die jetzigen Verfahren dauern zwar im Schnitt 7 Monate, aber da sind halt auch Wärmepumpen dabei, so Großprojekte wie Windparks bis zu 8 Jahre.
Bis 10 Jahre. Ich glaube, wir sind bei den Windparks sind wir bei 10 Jahren fast oder auch bis 10 Jahre. Und bei den Solarparks auch viele Jahre. Also.
Ja. Und natürlich auch die Energieeffizienzmaßnahmen. Also es ist wirklich fraglich und ich sehe das auch bei den Betrieben. Sie wollen Richtlinien haben, weil sonst zögern sie mit großen Investitionen, trotz Energiekrise im Moment. Ja. Und in Österreich haben wir ja schon ein, ich glaube, Vertragsverletzungsverfahren, weil wir noch immer nicht die Richtlinie umgesetzt haben. Und ich glaube, dass Österreich einfach anerkennt, okay, das sind Problemstellungen und da wollen wir auch wirklich Lösungen suchen. Das fehlt mir das Commitment bis jetzt.
Okay. Bereich Mobilität, vielleicht nur ganz kurz noch angerissen. E-Fuels als alternativer Treibstoff. Wo glaubst du, geht die Reise generell hin?
Ich glaube, generell geht es hin zu einem Umdenken des Mobilitätssystems und mehr Mobilitätssplits. E-Fuels ist sicher eine wichtige Forschung als Übergangstechnologie, vielleicht für bestehende Verbrenner, die nach den Zulassungen von 35 ja sicher auch noch weiter bestehen wird. Aber generell, glaube ich, ist es vor allem relevant für die Flugzeugindustrie, weil die wirst du nicht mit den Gewichten von Batterien betreiben können. Ich glaube, es ist schon wichtig, auch immer in Bezug auf Elektromobilität zu sehen, dass wir jetzt auch ein gescheites Recycling-System endlich mal auf den Weg bringen.
Ja.
Und der Ausbau von erneuerbaren Energien und generell Energieeffizienz, das muss sich einfach reduzieren und das müssen wir auch angehen.
Ich meine, ich glaube, das ist, worauf man ja schon auch stolz sein kann, ist, dass wir in Österreich eigentlich ein unglaublich gutes, verhältnismäßig gutes Recycling-System ja auch haben und dass wir eigentlich sehr, sehr hoch, also auf hohem Niveau schon, sage ich jetzt mal, jammern. Dadurch ist natürlich die Verbesserungsquote im Vergleich zu anderen EU-Ländern halt weniger hoch, weil wir ja schon eigentlich ganz toll unterwegs waren. Aber ich glaube, es ist der nächste Schub. Wir waren damals in den 80er Jahren einmal super drauf, 80er, 90er. Und jetzt gibt es halt wieder was zu tun und zu sagen, noch effizienter zu werden. Und ich glaube schon, dass jetzt viele Dinge wie das eben Einführung des gelben Systems, ein einheitliches Sammelsystem und so weiter, wirklich die Quote bringen kann. Also rechnet die ARA mit +20% oder so.
Also ich glaube,
das sind ganz wichtige Dinge.
Die Einführung des Sammelsystems ist sehr wichtig, aber wir müssen auch die danach geschalteten Technologien vor allem sehr fokussieren, wie können wir den Kunststoff zum Beispiel als Monopolymer eher im Eco-Design auch machen,
dass
es auch wirklich recyclingfähig ist.
Genau, und dass die Menschen auch darüber nachdenken, was sie da einkaufen. Ja? Was passiert danach damit? Ne?
Ja.
Denken wir dann diese vielschichtigen Plastikschichten, die nie wieder auseinanderkriegt, die erst wieder verbrannt werden. Ja? Vermeintlich glaubt man im Verbundmaterial, da ist Karton dran, das ist eigentlich ökologischer. Aber das ist halt das, was der Konsument dann oft nicht weiß und da auch Wissen zu transportieren.
Ja, und vor allem, dass die Handelsgruppen da nicht aufsteigen, weil ich weiß nicht, ob du weißt, aber ich mache auf der TU Ökobilanz und wir haben erst letztens eine zu Joghurtbechern gemacht.
Aha.
Und wir haben ja da Recycling-Labore, wo 10 Doktoranden nur damit spezialisiert sind,
spannend.
Zu schauen, wie sich die Joghurtbecher verteilen in dem Wiener Restmüll und in dem österreichischen Restmüll.
Aha.
Und ich frage mich halt dann, wieso der Handel zum Beispiel lauter Glasprodukte, die Einweg sind, in den Markt bringt und wieso dieses Kunststoffbashing noch immer so
das
vorherrscht.
Das ist unglaublich. Also das ist etwas für mich, das ist, glaube ich, also ich bin wirklich sowas von pro Plastik mittlerweile, weil ich sehe eigentlich, wie viel ökologischer es wäre. Das Problem ist nur, dass die Menschen glauben, dass dieses Einwegglas und dann der Deckel dazu runter, dass es immer noch ökologischer ist. In Wahrheit braucht das die x-fache Menge an Energie. Ja? Aber ich glaube, da braucht man wirklich viel, viel auch im Bereich Bildung, im Bereich, dass man den Kindern schon transportiert, was ist da wirklich, dass man leichte Rechenbeispiele auch hat. Ja? Also
ja, sicher. Und das ist auch die Schnittmaterie von Wissen, aber auch dieser religiös angehauchte Nachhaltigkeitsfokus, wo man das auch gar nicht bedenken möchte. Und das Problem ist halt auch diese unterschiedlichen Umweltproblematiken.
Ja.
Heutzutage fokussieren wir uns oft viel zu viel auf Klima.
Ja.
Und ich lese ja oft Ökobilanzen, die haben dann nur den Klimatreibhausgaspotenzial, aber die anderen Umweltauswirkungen werden nicht mal mehr publiziert.
Okay.
Und es kann halt teilweise sein, dass etwas Klima besser ist, aber in anderen Bereichen Wasserverbrauch, Versauerung, Biodiversitätsverlust viel problematischer ist.
Das, also diese Rundumsicht, ich glaube, das ist toll, wahrscheinlich auch ein Umblick. Ja? Das beschreibt eh schon euer Vereinsname. Ich glaube, genau um das geht es auch, dass wir nicht mehr so stupide nach Schwarz-Weiß trennen, sondern sagen, was bedeutet es insgesamt? Und das ist ja auch das, was die Sustainable Development Goals ausmachen, dass ich diese Ziele nicht gegeneinander ausspiele, sondern mal abwiege und in manchen Bereichen ist halt vielleicht das Vorankommen in einem Punkt wichtiger und man muss das andere mal ein bisschen zurücklassen und das finde ich ganz, ganz großartig. Ich glaube, wir könnten einen eigenen Podcast dazu machen, weil ich glaube, dieses Plastikbashing, das hat wirklich auch mal einen Fokus verdient, dass man dort mal hinschaut und sagt, eigentlich, was für ein wundervolles Material haben wir da, wenn wir es sinnvoll nutzen und wenn wir auch das Rezyklat dann auch verwenden und nicht das einfach produzieren, nur weil es gemacht werden muss, um eine Quote zu erfüllen, sondern wenn wir wirklich sagen, was produzieren wir eigentlich? Wir brauchen nicht 700 Sorten Plastik. Es reichen weniger und dafür danach die Nachnutzung uns vorher schon besser überlegen.
Vollkommen. Und einfach auch wirklich schauen, für welches Material brauche ich welche Funktionen oder für welches Produkt brauche ich welche Funktionen, wo macht welches Material Sinn?
Ja, also großartig. Ich glaube, das ist Kreislaufwirtschaft dann wirklich ehrlich gedacht. Ich habe schon einiges anklingen gehört bei dir, wenn ich dich jetzt frage, was fehlt im Moment in der Politik, was fehlt dir und was würdest du dir wünschen?
Ich wünsche mir mehr Commitment zu Klima- und Nachhaltigkeitspolitik. Das heißt, dass wir auch wirklich EU-Richtlinien umsetzen. Zum Beispiel auch das Lieferkettengesetz. Ich verstehe, es ist unglaublich komplex und unglaublich schwierig, das umzusetzen. Aber es ist ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Ich bin jetzt gespannt, wie lange das dauert in Österreich, bis wir das auf die Schiene kriegen. Ich wünsche mir aber auch für die Privathaushälter, ich wohne ja bei meiner Oma mit meiner Familie und ich sehe da typische Probleme, wie zum Beispiel jetzt in der Energiekrise mehr Förderung von Energieberatung zum Beispiel. Gerade jetzt, wo die Leute wie wahnsinnig investieren, gibt es nicht genug unabhängige Beratungen von den Ländern finanziert, weil es einfach Kapazitätsgrenzen gibt. Und die Leute kaufen Infrarotheizungen, Luft-Luft-Wärmepumpen für ungedämmte Häuser oder überdimensionierte Heizsysteme. Und gerade bei Heizungen kann man eben auch das größte, oder bei thermischer Sanierung kann man das größte Einsparpotenzial generieren, oft bei den Häusern.
Also auf der einen Seite quasi ein ehrliches Umdenken und auf der anderen Seite wirklich konkrete Maßnahmen, um die Menschen zu unterstützen auf dem Weg quasi zu mehr, zu einem nachhaltigeren Leben.
Vollkommen, und mehr Information nach außen, weil es gibt ja genug, mit was sich die verschiedenen Gesetze beschäftigen, und mir kommt es nicht vor, dass es bei den Leuten ankommt.
Okay. Du, wenn du jetzt noch so kurz dein Leben rückblickend betrachtest, du hattest so viele Stationen, ganz unterschiedliche Learnings. Was sind deine persönlichen Highlights?
Meine persönlichen Highlights waren für mich die Erkenntnisse, dass eine Spezialisierung nicht zwingend notwendig ist heutzutage, weil das wurde mir oft gesagt, ich muss mich mehr spezialisieren, aber es braucht einfach auch ein interdisziplinäres Denken und Generalisten, die all dieses Wissen zusammenbündeln. Und auch, dass moderne Arbeitsformen oft Kreativität und neue Ideen viel mehr zulassen. Das heißt, wir haben zum Beispiel bei Umblick noch nie ein Büro gehabt. Jeder arbeitet von wo er möchte und wir treffen uns halt bei uns zu Hause. Wir haben alle Einblicke ins Einkommen, Ausnahmen, welche Löhne hat. Das wird alles selbst organisiert. Und ich finde, da braucht es auch bei bestehenden Unternehmen ein bisschen mehr Bereitschaft. Wenn ich mir jetzt sehe, wie viele Leute nach dem Homeoffice in Covid wieder zurück müssen ins Büro, da ein bisschen Änderungen in den Strukturen zu ermöglichen.
Großartig. Also ich glaube, dass du sehr, sehr gut ausdrückst, diese verschiedenen Themen, die ja genau die Agenda 2030 ausmachen. Interdisziplinarität, die verschiedenen Bereiche nicht unabhängig voneinander zu sehen, sondern vernetzt. Und da ist natürlich genau solche Allrounder, wie du es bist, von deinen Talenten her, sind genau da gefordert, die halt nicht in einem Bereich die Superexperten dann sind. Die braucht es auch, aber jemand, der diese zusammen verknüpft. Wo willst du unternehmerisch hin?
Gute Frage. habe ich noch keinen konkreten Plan. Im Moment bin ich so zufrieden, wie es bin. Ich würde mir wünschen für Umblick, dass diese tolle Programm und diese Message, die wir da auseinandertragen, dass einfach unterschiedliche Bereiche zusammenarbeiten können und Leute selbstständig an ihren Ideen auch finanziell abgegolten, das ins Lebenswelt umsetzen können, dass das wächst. Auf der anderen Seite brenne ich auch für die Ökobilanzen und die Verbesserung von solchen Bewertungstools, weil ich glaube, es ist auch wichtig für die Politik, da konkrete Fakten. Vorschläge zu haben. Fakten, soweit würde ich mich gar nicht rauslehnen, dass okay. das möglich ist bei der Unsicherheit der Daten.
Ja.
Aber
einen Radar zu haben.
Ja.
Und zu guter Letzt, was wünschst du dir, wo möchtest du jetzt dein Kind, sagen wir mal in 15 Jahren, wenn du so einen Teenager zu Hause hast, ja, was möchtest du sagen können, was für einen Beitrag du geleistet hast?
Ich möchte, wenn ich dann zurückschaue, einfach sagen können, ich habe mich bemüht, in die Richtung etwas zu machen und auch möglichst meine Kapazitäten angestrengt zu haben, in unterschiedlichsten Bereichen Leuten geholfen zu haben, ihr Fachwissen nach vorne zu bringen und hier etwas gemacht zu haben, anstatt von zu viel Netflix geschaut zu haben. Das ist, glaube ich, das Problem, das ja. heutzutage meine Generation oft hat, dass man dann die Feierabende anstatt politischen Diskussionen oder so hat, vorm Laptop verbringt.
Also eigentlich seine eigene Essenz zur Entfaltung zu bringen und das, was man mitbringt an Talenten, dann wirklich auch zu leben.
Sehr schön zu sagen.
Okay, danke vielmals, Bianca. Danke für deinen Besuch bei uns. War sehr, sehr spannend. Wir hören uns sicher demnächst wieder für eines dieser Spezialthemen, die du da angeschnitten hast.
Danke für die Einladung.
Das war's heute, unser Global Goals Podcast. Sei doch nächstes Mal wieder dabei.
Global Goals. Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Österreichischen Wirtschaftsbund.